Willkommen zurück. Wir sind hier immer noch live auf der Cactus 2024 in Leipzig und auf unserem Programmplan steht ein sehr in Verruf geratener Begriff, Live-Service. Ob der wirklich so zum Schaudern ist, das bespreche ich jetzt mit den lieben Menschen um mich herum und ich fange mal hier zu meiner Rechten an. Lea Jankowski, die Chefredakteurin von MeinMMO. Moin, Lea.
Moin.
Wir haben heute Morgen schon über das kommende Survival-MMO Dune Awakening gesprochen. Und als MeinMMO-Chefin hast du ja einen perfekten Überblick über jede Menge Spiele mit Live-Service-Elementen.
Das behaupte ich zumindest, ja.
Ich jetzt auch. Also es muss jetzt auch stimmen. Herzlich willkommen.
Danke.
Zu meiner Linken darf ich den begnadeten Maurice Weber begrüßen, der auf seinem Twitch-Kanal twitch.tv/Maurice Weber regelmäßig Service-Games zockt wie Diablo 4, Last Epoch und bestimmt auch Path of Exile 2, sobald das dann denn irgendwann mal erscheint.
Verschoben und alles.
Ja, moin Maurice hier.
Ja, hallo.
Hi.
Hey, tatsächlich jetzt, ja, es ist, ich bin einerseits ein großer Kritiker von Service Games, aber es gibt auch schon viele, die ich tatsächlich, je nachdem wie du es erweiterst, war ja auch Anno 1800 lange Zeit ein Service Game, ne, mit Seasons und DLC-Paketen und so weiter und so fort. Aber da werden wir auch gleich dazu kommen, wie man das überhaupt definiert und was der schlimme Teil und was vielleicht der gute Teil ist.
Bevor wir das tun, möchte ich noch schließlich ganz weit links, hallo da hinten, den lieben Konrad Kunze begrüßen, Geschäftsführer von Fusion Play. Du konntest gestern bei uns bereits bestaunt werden, als du über das potenzielle Auslaufmodell Publisher gesprochen hast. Zum Dank schicken wir dich gleich in den nächsten kontroversen Talk. Hallo Konrad.
Hallöchen.
So. Du hast gerade schon angekratzt, um jetzt nochmal alle abzuholen, was denn jetzt ein Service-Game, Games as a Service oder Live-Service jetzt ist. Mal offene Frage in die Runde. Was ist ein Live-Service-Game?
Ja, ich meine, Maurice hat es ja gerade schon so angefangen anzusprechen. Mit meinem MMO sind wir spezialisiert tatsächlich auf Service-Games. Ursprünglich sind wir irgendwann mal gestartet, als wir schreiben nur über MMORPGs, bis wir gemerkt haben, Moment, Service kann man ja noch viel breiter sehen. Und so richtig fing das damals tatsächlich an mit Destiny 1, wie das auf die Konsolen kam. Da haben wir uns dann auch erweitert, weg von nur MMORPGs zu diesem Live-Service-Modell. Und unsere Definition, und da kann ich auch für mich persönlich sprechen, ist im Prinzip, dass ein Live-Service-Game ist ein Game, das eine sehr lebendige Community hat, die viel miteinander interagiert, wo die Menschen einfach sehr stark im Fokus stehen und so ein Spiel dauerhaft weiterentwickelt wird, entweder mit DLCs versorgt wird, ja, eben so ein Service dahinter ist. Es gibt keinen richtigen Abschluss. Und das ist für mich die ganz cleane Definition von, das ist Live-Service. Und darunter kann halt fallen ein MMO, darunter kann fallen ein Action-RPG wie ein Diablo, Mobile-Games können darunter fallen, so ziemlich alles.
Ja, also für mich ist ungefähr, ich finde, ich weiß jetzt gar nicht, ob du es auch gesagt hast, ein Spiel, das regelmäßig weiterentwickelt wird und sich dadurch auch finanziert, ist bei mir die Definition, womit man das zumindest abgrenzt von Baldur's Gate 3 kriegt ja auch noch Patches. Aber das würde ich nicht als Service-Game bezeichnen, weil es nicht Teil des Finanzmodells ist und es dann auch irgendwann durch ist, während Service-Games ja sehr oft auch darauf, also so lange wie es geht. Ne? Und wir haben ja schon häufig das Wort 10-Jahres-Plan gehört inzwischen von Spielen, die nach einem Jahr abgeraucht sind. Aber für mich ist schon der finanzielle Aspekt da ein recht wichtiger, dass in irgendeiner Form auch der Gedanke dabei ist, dann wird auch regelmäßig neues Geld gemacht. Das kann dann über Add-on-Verkäufe sein, oder über DLCs oder über Skins oder sonst was. Genau, das ist immer so, wie ich es für mich definiere. Aber je nachdem, wie man es macht, könnte man eben auch sagen, okay, Baldur's Gate kriegt jetzt fast eindeutig immer noch Patches. Ist das nicht auch weiterhin Service? Irgendwo ja. Schon. Aber das gab es ja immer schon eigentlich. Selbst ganz früher haben ja Spiele Patches bekommen und irgendwie muss man ja das neue Phänomen auch noch ein bisschen abgrenzen davon.
Mhm.
Geld ist die Grenze.
Naja. Sehe ich ein bisschen anders.
Aber also okay. Ich finde den Punkt gut. Also ich finde den finanziellen Aspekt als Entwickler immer sehr, sehr gut. Ich tue mich aber ehrlich gesagt sehr, sehr schwer mit einer Abgrenzung. Also wir hören den Begriff sehr oft von Publishern, mit denen wir reden, auch von Partnern, mit denen wir reden. Überhaupt in der Branche ist das Ding schlechthin Live-Service-Games. Ich meine, deswegen haben wir jetzt den Tag hier auch, ne, weil es immer mehr davon gibt. Und ich tue mich immer sehr schwer einzuordnen, ab wann ist ein Spiel ein Live-Service-Game und ab wann sagt man, naja, nee, nur weil du jetzt ein DLC rausgebracht hast oder zwei, bist du kein Live-Service-Game. Und ist man es ab dem dritten DLC oder ab dem vierten? Hängt es davon ab, in welcher Frequenz die DLCs rauskommt? Oder sagt man, na gut, wenn das Ding 5 Jahre lang jedes Jahr ein DLC rausgebracht hat, nennen wir es im Nachhinein ein Live-Service-Game, obwohl es eigentlich ein normales, abgeschlossenes Spiel war, was zu seinem Release eigentlich schon fertig war. Ganz, ganz eindeutig ist es bei MMOs, da ist es von vornherein klar, oder bei Spielen, die direkt gelauncht werden, wo beim Launch gesagt wird, ja, und es gibt einen Season Pass 1 und nächstes Jahr Season Pass 2. Aber bei diesen, ich sag mal, gerade kleineren Spielen oder diesen auf DLC-basierten Spielen, wo man also einen abgekapselten Inhalt separat nachträglich verkauft und nicht jetzt immer wieder so kleine Tröpfchen immer wieder nachgießt, ich glaube, da ist es ziemlich schwierig auszumachen, ab wann ist es ein Live-Service-Game und wann nicht.
Aktuell sehen wir sehr viele AAA-Spiele mit Live-Service-Elementen.
Du meinst Quadruple-A-Spiele?
Dieser
Begriff ist halt korrumpiert. Der ist jetzt für immer verdorben. Ja, man kann den nie wieder sagen, oder es irgend so eine Pfeife wie ich von hinten reinkommt. Ich habe da diesen Gag, der ist mir gerade neu eingefallen, hat noch niemand gebracht.
Tatsächlich gibt es aber schon einen besseren Gag.
Oh, okay.
Das CD-Projekt hat nämlich angekündigt, dass ihr nächstes Spiel ein Quintuple
natürlich,
wird.
Natürlich.
Man muss halt auf die Niederung aufsteigen.
Das war doch wieder der Fabian Döhler. Das ist lustig. Also man kann tatsächlich auch beim internationalen englischen Account von CD Projekt, du erkennst Fabians Posts. Ich habe schon ein paar Mal geschrieben, als irgendwas auf Reddit war oder sowas. Ich so, Fabian, das warst doch du, oder? Ja, das war ich.
Das ist halt ein anerkannter Scherzbold aus Deutschland.
Ja, ja.
Wir haben tatsächlich mal eine Headline gehabt, die so hieß, da ging es um ihn.
Okay.
Ja, anerkannt oder
also eigentlich
anerkannter Scherzbold oder so.
Die Leute wissen es halt nicht, ne? Aber Fabian tut dadurch schon auch ganz gut was für den deutschen Humor. Aber Leute checken es nicht, weil sie nicht wissen, dass das der deutsche PR-Typ ist, der da manchmal postet. Egal, völlig abgeschweift.
Ja.
Zurück zum Thema.
Ja.
Aufpassen hier, liebe Klassik. Nein. So, AAA-Spiele nämlich. Mit super vielen Live-Service-Elementen, Skull and Bones, auf das du jetzt gerade angespielt hast. Na, angespielt, das ist fast beim Namen.
Sehr offensichtlich, ja. Es war nicht subtil. Ich bin nicht subtil.
Ist auch als Live-Service gestartet. Allgemein, wie schätzt ihr den aktuellen Stand von Live-Service? Wir beziehen uns jetzt mal auf die AAA-Branche. Also AAA, Call of Duty, Skull and Bones, Spiele mit so einem, ich sag jetzt mal, Hollywood-Budget.
Ich sag mal so, es gab jetzt in letzter Zeit auch einige Schlagzeilen wieder, so im Sinne, wie wir es vor ein paar Jahren gesehen haben mit Singleplayer, gibt es jetzt auch einige, die Live-Service als tot verschreien, weil wir ja ein paar problematische Live-Service-Titel hatten, wie das allseits bekannte Quadruple Skull and Bones oder was hatten wir noch, Suicide Squad, was abgeraucht ist. Wenn wir noch ein bisschen weiter zurückgehen, immer noch, was mich immer noch sehr schmerzt, ist Anthem. Also Anthem hätte nicht sterben dürfen. Aber das ist überall irgendwie in der Rede von einer Krise, aber gleichzeitig haben wir halt auch Sachen wie Fortnite und Roblox auch wahnsinnig groß. Ich habe mir das hier auch nochmal aufgeschrieben. Wir hatten ja sogar letztes Jahr von Fortnite nochmal so ein richtig großes Hoch. Da haben sie diese OG-Map ja nochmal rausgebracht, also die allererste Map, die sie jemals hatten. Und da haben sie nochmal einen Peak von 44,7 Millionen Spieler gehabt.
Das ist
und einfach so mal eben aus dem Nichts, die waren vorher auch so ein bisschen an Kriseln. Ich meine, man merkt natürlich auch, dass bei Live-Service-Games, es geht natürlich immer mal auch ein Stückchen weiter runter, gerade wenn die Spiele schon lange da sind. Wenn jetzt irgendwie ein Live-Service-Game 10 Jahre oder so da ist, ich glaube, Maurice, wir hatten uns da auch schon mal drüber unterhalten, oder du hattest hier auch im Talk irgendwo mal mit drin, auch mit Path of Exile 2, man wartet dann halt irgendwann nur noch auf das Nächste und möchte nicht unbedingt dann einsteigen, wenn es dann irgendwie schon 10 Jahre alt ist, so ein Spiel. Das macht es halt ein bisschen schwierig. Aber weil wir jetzt so ein paar schwierige Titel dazwischen hatten, heißt das nicht, dass Live-Service halt nicht mehr funktioniert oder so. Mhm. Es ist immer noch ein sehr, sehr, sehr lukratives Modell. Gerade wenn wir auch auf den Part eingehen, der schwierig ist, gehen wir mal zur Monetarisierung. Ich habe also eins der erfolgreichsten Live-Service-Games aus dem letzten Jahr, haben viele nicht auf dem Schirm, ist Monopoly Go. Und Monopoly Go ist ein Handyspiel, das im Prinzip das Boardgame ist ja auch, sag ich mal, der Kapitalismus schlechthin.
Aber mit Echtgeld.
Und hier habe ich auch ein paar schöne Zahlen für euch. Die haben in unter einem Jahr 2 Milliarden Dollar eingenommen. Ne? Das ist aus dem Stand März 2024. Haben 8 Millionen Spieler. Und es ist ein einarmiger Bandit, muss man einfach mal so sagen. Es ist nichts anderes als quasi ein Online-Casino. Und zum Vergleich dazu habe ich mir nochmal rausgesucht, unser Videogame des Jahres letztes Jahr war ja Baldur's Gate 3. Und die haben nach einem Inside Market Report von Video Game Insight 657 Millionen Dollar eingenommen als das Game des Jahres. Und da haben wir nochmal so diese 2 Milliarden versus 657 Millionen. Und diese 2 Milliarden, wie gesagt, auch innerhalb von unter einem Jahr.
So deprimierend.
Und deswegen, ich kann nicht sagen, dass es Live-Service-Games schlecht geht, nur weil jetzt ein paar Flops dazwischen waren und man dieses Modell vielleicht auch an einigen Stellen hinterfragt oder so ein Spiel wie Baldur's Gate 3 so als ein glücklicher Leuchtturm dazwischen rausguckt, so ist es schwer zu sagen, es geht ihnen schlecht, weil, wie gesagt, genauso bescheuert wie die Singleplayer-Diskussion vor ein paar Jahren im Sinne von, ja, Singleplayer sind tot. Nee, Quatsch.
Das würde ich auch tatsächlich als einer der größten Kritiker des Modells trotzdem voll so unterschreiben. Wer den Schluss zieht aus Suicide Squad, so Service Games im Allgemeinen sind in der Krise, ist sehr naiv, weil viele von diesen Spielen, die selbst auch Leute wie ich sehr verteufeln, die sind trotzdem super erfolgreich. Diablo Immortal, ne, macht immer noch Cash wie Heu und seit Jahren sitzt in den monatlichen oder glaube ich quartalsmäßigen Berichten des Gameverbands, was die erfolgreichsten Spiele in Deutschland sind. Da zeckt sich immer noch Coinmaster rein. Wisst ihr noch? Das Jan Böhmermann-Video und das ist immer noch da und immer noch unglaublich erfolgreich. Ich glaube, was ein wenig in der Krise ist, ist so eine gewisse Unterart von Service Games. Dieses große AAA-Entwickler, die davor was völlig anderes gemacht haben, versuchen es jetzt auch. Also Anthem ist ja ein sehr gutes Beispiel dafür. Und Anthem hätte ich sogar auch tatsächlich, ich hätte Anthem 2.0 gerne gespielt. Ich fand, also Anthem war nicht gut zum Release, aber es war die Saat von etwas potenziell Gutem drin. Ich fand tatsächlich, Anthem hatte viel mehr Potenzial als Fallout 76. Dabei hat sich Fallout 76 konnte sich retten, Anthem nicht, also da lag ich vielleicht auch falsch. Aber du siehst immer wieder, dass was genommen wird, so, wäre doch toll, wenn jetzt BioWare auch. Wäre doch toll, wenn Arkham jetzt auch. Wäre doch toll, wenn Assassin's Creed Black Flag jetzt auch. Und Sachen, die auch, da, und dann wird auch zum Teil, gibt es auch gar keine guten Ideen, wie man das macht. So, da wird eher gedacht, so, was ist der Endpunkt? Wir verdienen regelmäßig ganz viel Geld damit. Ich habe oft, das kommt auch gar nicht, wir haben eine geile Spielidee und die funktioniert gut als Service-Game. So, okay, wir haben diesen Entwickler, der hat gar nichts damit zu tun. Wie können wir, das ist A, hier, das ist der Zielpunkt, dazwischen Fragezeichen, Fragezeichen, Profit, ne? Das klassische Meme. Aber wir haben gar nicht wirklich eine Idee, aber wie sieht denn dann das tolle Service-Game von BioWare aus? Ja, irgendwie halt mit Max und ja, Story hat's schon auch noch und irgendwie, ach, puh, scheiße, jetzt ist gefloppt, ach Mist.
Naja, ich glaube, ich kann das so ein bisschen nachvollziehen und ich verstehe aber ehrlich gesagt auch, woher es kommt, ganz ehrlich, weil als AAA, du musst dir vorstellen, die haben Budgets von mehreren hundert Millionen, wenn die alles zusammennimmst für Entwicklung, für Marketing und so weiter, das muss halt alles sein. Und irgendwie müssen die Kohle von diesen immer teuer werdenden Spielen auch wieder reinholen. Das heißt, irgendwann stehst du dann da und überlegst, ja, was machst du denn jetzt? Okay, dann nehmen wir halt unser Singleplayer-Game XY und packen irgendeine Form von Service-Komponente oben drauf und machen es damit zu einem Service-Game, weil es dann kontinuierlich einen Revenue-Stream hat, also kontinuierlich Geld abwirft und damit über den Zeitraum von, sagen wir mal, was weiß ich, 5 Jahren die Entwicklung refinanziert, weil ansonsten wird es ein Riesenflop und wir haben, was weiß ich, wie viel Millionen Minus gemacht. Und dass das an sich, also die Notwendigkeit ist, glaube ich, auch nachvollziehbar in irgendeinem Maße. Aber die Idee, das bei dieser Sorte von Spielen zu machen, ist halt sehr, sehr fragwürdig. Weil man denkt sich ja im ersten Moment, okay, dann mach doch was komplett anderes, was von vornherein für so ein Service-Modell gebaut ist. Das würde doch viel mehr Sinn machen, zu sagen, okay, dann machen wir ein komplett neues Spiel, ein komplett neue IP vielleicht und probieren das. Und dann kam, glaube ich, Anthem raus. Und ich glaube, man kann sehr, sehr viel darüber reden, was alles schief läuft. Ich glaube aber, es gibt keine so einfache Lösung, wo man sagen kann, ja, mach das einfach doch mal so und dann wären alle glücklich und für alle funktioniert das.
Ja, das ist eh immer viel zu leicht zu sagen, das ist jetzt alles irgendwie Korruption und Geldgier und Dingens und jenes. Bei Anthem haben ja auch ganz viele Leute dran gearbeitet, die passioniert hinter dem Spiel standen. Und vom Grundprinzip her haben wir auch gerade gesagt, war es echt ein cooles Game. Da war halt, das war nur eine reinste Entwicklungshölle, was da dann im Nachgang noch alles rausgekommen ist. Du hast ja gerade gesagt, Maurice, auch mit Fallout 76 hattest du kein Vertrauen drin. Bei mir war es damals genau umgekehrt. Alleine schon, weil dieses Studio Erfahrung damit hat, ein Service-Game wieder aus dem Dreck zu ziehen, was ja viele immer vergessen. The Elder Scrolls Online ist auch niemals besonders toll gestartet, wie die meisten großen MMOs, die wir jetzt gerade haben, haben alle einen richtig, richtig, richtig schlechten Start gehabt und die hatten da schon Erfahrung mit, dann so ein Game einfach weiterzumachen und es gab ja später dann noch Interviews, wo es dann auch darum ging, dass sie bei Fallout 76 dann auch Tipps bekommen haben von ihren Kollegen von The Elder Scrolls, wo sie einfach gesagt haben, ey, wisst ihr was, einfach weitermachen, ihr werdet schon wegen, wie das Schiff schaukelt. Die hatten eine Erfahrung da drin tatsächlich.
Man muss halt aber auch dann da nochmal das Geld auf den Tisch legen, ne? Also wenn das nicht so gut startet. Und ich glaube, daran ist ja bei Anthem gescheitert. Und auch das ist wiederum, weil du es auch sagst, ich habe auch durchaus oft selbst für Entscheidungen, die ich nicht gut heiße, Verständnis, dass ein EA sich dann irgendwann gesagt hat, Leute, nee, sorry, wir finanzieren euch jetzt nicht noch ein Jahr, wo ihr das aus dem Dreck ziehen wollt. Weil wir haben ja hinterher die Geschichten gehört, dass da der EA-Chef da mal vorbeigeschaut hat, das gespielt hat und dann gehört hat, das ist jetzt das Spiel, die eine Sache, die wir rausstreichen wollen, weil sie, glaube ich, nicht so gut funktioniert, ist das Fliegen. Und dann musste der EA-Chef, der ja oft auch innegestellt war, der ist schuld daran, dass es so schlecht war, musste sagen, Leute, das Fliegen ist das eine Gute an dem Spiel, wenn ihr seid ihr bescheuert. Und dass dann irgendwann, okay, Chef, ist jetzt draußen, ist gefloppt, aber die sagen, wenn du ihn nochmal ein Jahr finanzierst, dann wird's gut. Ich verstehe sogar, warum ein CEO dann gesagt hat, ey, komm, nee. Ernsthaft, aber nee. und ich glaube, tatsächlich ist das aber auch ein Kern der Sache, dass, weil wie du sagst, es ist alles aufwendiger und teurer. Und ich glaube, die Fehleinschätzung ist oft so, aber dass wenn es dann draußen ist, ab da macht's easy money für low effort. Und ich glaube, recht viele Studios, und das sage ich nicht als reine Vermutung, wir haben da einige Beispiele, unterschätzen massiv, wie viel Content Spieler dann erwarten von einem guten Service-Game und wie aufwendig der zu liefern ist. Ihr habt bei meinem Mod zum Beispiel oft über Destiny berichtet, was notorisch dafür ist, dass der Service manchmal gut, manchmal sehr durchwachsen war und dass wohl die Engine ein Albtraum ist, damit zu arbeiten und dass Bungie seit Jahren damit kämpft, irgendwie in der Kadenz, die es braucht, ausreichend gute Inhalte bereitzustellen. Wir haben es bei Diablo 4 gesehen, wo die ersten Seasons längst nicht so gut waren wie Path of Exile, weil es auch verfrüht rauskam und dann die Leute, die eigentlich jetzt voll auf den Service gehen sollten, jetzt beschäftigt waren, da auch bei Anthem, ne? Jetzt müssen wir erstmal das Spiel reworken, statt gleich geilen neuen Content zu machen. Also ich glaube, sehr viele Studios und Publisher verschätzen sich auch sehr damit, wir hauen es einfach jetzt irgendwie erstmal raus. Service Game heißt ja, wir fixen es später. Du musst schon einen geilen Start haben und du musst dann eine geile Season 1 in den Startlöchern haben, idealerweise. Manchmal klappt es, wenn du einen ganz langen Atem hast, No Man's Sky zum Beispiel, aber das musst du auch erstmal dir leisten können.
Damit schlägst du jetzt schon in meinen nächsten Punkt hier auf meinem schlauen Zettel.
So gut bin ich.
Viele kriegen ja einfach direkt Ausschlag, wenn sie Live-Service einfach nur hören oder Spiel XYZ. Live-Service, okay, Interesse verloren. Wir haben es jetzt schon angekratzt. Woran liegt das genau? Liegt das an den Fehleinschätzungen der EntwicklerInnen oder an den Fehleinschätzungen der SpielerInnen?
Ich glaube, Live-Service ist ein Begriff, der schlimmer wird und schlimmer klingt, je länger du ihn vor Release sagst und besser klingt, je länger du ihn nach Release sagst. Weil ein Jahr nach Release, wenn ich höre, das ist ein gutes Live-Service-Game, das hat das aber auch schon ein Jahr bewiesen. Das hat wohl ein Jahr lang guten Content bekommen, was jemand sagt. Wenn der Publisher ein Jahr vorher sagt, wird voll das geile Live-Service-Game, dann denke ich eher so, ja, das habt ihr bei Avengers gesagt, das habt ihr bei Suicide Squad, wir haben bei Anthem gesagt, so, das ist euer Luftschloss, das ihr euch gerade baut. Beweist mir erstmal, dass das auch so wird.
Es gibt aus meiner Sicht zwei Faktoren. Der erste Faktor ist aggressive Monetarisierung. Na, das Thema hatten wir ja gerade, Monopoly Go, einarmiger Bandit und so, Battle Passes und was nicht alles für Modelle dann eingeführt wurden, große Cash-Shops, wo eben auch mit einigen Methoden gearbeitet wurde, was dann ja teilweise auch später so rauskam. Für mich ein sehr schönes Beispiel ist Overwatch. Overwatch war ja ein Buy-to-Play-Titel, hatte dann aber zum Teil auch eben diese Lootboxen mit da drin und da hatte ich mal einen längeren Bericht dazu gelesen, dass diese Lootboxen mit Psychologen zusammen entwickelt wurden. Dass die Psychologen ganz genau geguckt haben, so wie holt man da den stärksten Glückshormon-Boost raus, mit auf welche Art muss diese Kiste jetzt wackeln, wie muss die jetzt glitzern, genauso auch bei Hearthstone zum Beispiel auch mit den Kartenpacks und so, wie du die öffnest. Das ist schon wirklich sehr durchtrieben, sehr durchdacht, mit wie rege ich jetzt zum Kaufen an. Und das sind ja so Sachen, die so nach und nach immer mehr bewusster wurden, ans Licht gekommen sind und so. Und da haben so diese super aggressiven Monetarisierungsmodelle das ist dann halt in Verruf geraten. Es gibt auch eine sehr große Masse an Leuten, die das nicht so wirklich hinterfragen, die nicht so tief in diesen Themen stecken wie jetzt hier. Na, so, wir haben hier einen Streamer sitzen, zwei Leute, die so auf gaming-journalistischen Medien arbeiten, einen Entwickler. Leute, die jetzt gerade hier zuschauen, sind wahrscheinlich...
Ihr seid die Elite.
Sind auch wahrscheinlich Menschen, die sich tiefer beschäftigen. Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen Elite,
aber
einfach Leute, die sich tiefer beschäftigen. Und der Großteil der Leute, die aber spielen, sind eben die Leute, die in den Play Store gehen, sagen, oh, Monopoly, das kenne ich. Ich lade mir Monopoly Go runter und halt einfach wegzocken. Fertig. Ja. Und das auch nicht so groß hinterfragen. Und dann der zweite Faktor ist das, was Maurice gerade angesprochen hat, viele Singleplayer-Schmieden, die dann irgendwann umgestellt haben auf, mit Live-Service kann man schon ganz gut verdienen und ist ja auch ein ganz cooles Modell. Und so Schmieden wie dann BioWare, die bekannt sind für ihre tollen, großen Singleplayer-Adventures, wo Leute dann wirklich auch inbrünstig hinterher waren, kommen dann auf einmal und machen ein Service-Game. Und dann kam noch ein Fallout 76 und dann kam noch dies und jenes. Und das hat dann auch viele Leute verständlicherweise zum Teil auch sehr frustriert, dass dann einfach, das war dann diese Phase, wo es hieß, der Singleplayer ist tot. Und ich glaube, diese zwei Faktoren haben sehr stark dazu geführt, dass Leute dann sehr traurig sind, wenn sie auf einmal Live-Service hören.
Ich glaube, das hängt zusammen. Ich glaube, das hängt direkt zusammen, dieses der Singleplayer ist tot und Live-Service-Games, oh Gott, oh Gott, oh Gott, da kriege ich ja Ausschlag. Ne? Weil es genau diese Phase ist, wo aus normalen Singleplayer-Spielen, wo es überhaupt keinen für den Spieler ersichtlichen Grund gibt, warum muss das Ding online sein, warum muss das irgendeinen In-App-Job haben, warum muss das irgendwie später kleine Microtransactions nachgereicht werden, warum wird ein Teil des Inhalts, der vorher schon angekündigt wurde, rausgeschnitten und später als DLC verkauft. Das sind alles Dinge, die passiert sind und die Leute dazu gebracht haben, dass man merkt, okay, anstelle, dass wir irgendwie mehr Inhalt bekommen und dafür was bezahlen, ist es so, dass wir im Prinzip gegängelt werden und dass uns Sachen vorenthalten werden und wir im Nachhinein immer mehr abbezahlen müssen für das, wo wir eigentlich schon den Vollpreis im Laden bezahlt haben. Und das kommt unglaublich negativ an. Und das ist natürlich entstanden auch aus der Notwendigkeit, dass man merkt, okay, wir müssen mehr Geld bekommen, weil ansonsten finanziert sich das nicht. Weil wenn wir die Preise der Spiele im Laden im gleichen Maße erhöhen würden, wie sich die Kosten erhöhen, dann würde keiner mehr es kaufen. Das funktioniert nicht. Aber die Art und Weise, wie das passiert ist, hat teilweise so skurrile Auswüchse gehabt und auch so unangenehme Folgen für die Spieler, dass die dann damit wirklich wie verbrannt sind, der ganze Begriff wie verbrannt ist und die positiven Ausnahmen dann weniger betrachtet werden und man das dann versucht zu generalisieren und sagt, okay, nee, Live-Service-Games, da will ich nichts mehr zu tun haben, weil wir halt gelernt haben, mein Lieblingsspiel XY war früher ein Singleplayer-Spiel und dann kam der neue, der Nachfolgerteil raus, will jetzt gar keinen Namen nennen, und da gab es plötzlich einen In-App-Shop. Und plötzlich habe ich das Gefühl gehabt, ich muss das halbe Spiel nachkaufen und dann wird mir ein Pferd für 50 Euro verkauft und solche Sachen. Und also das sind halt alles Dinge, die dann irgendwo hängen bleiben. Und das bezieht man aber dann darauf, dass das halt entweder auf Microtransactions im Generellen oder auf Live-Service. Weil das sind so die zwei typischen Reizwörter zu Recht, weil das Dinge sind, die, wenn sie im richtigen Umfeld sind, eigentlich gar nichts Schlimmes sind. Also wenn ich zum Beispiel ein MMO habe, ich erinnere mich noch mit großer Freude an Guild Wars 2, wo das neu rauskam. Die hatten dann später einen In-App-Purchase und einen Store reingebracht, aber das war rein kosmetisch. Da dachte ich mir, es war ein online, ein MMO. Und ich habe dafür einmal einen Festpreis bezahlt und nicht wie andere MMOs irgendwie eine Monatsgebühr. Wenn ich mir da mal irgendwie ein leuchtendes Schwert für 5 Euro gekauft habe und das nach 2 Jahren, die ich das Spiel gespielt habe, dann ist das doch auch okay. Aber wenn ich plötzlich ein Singleplayer-Game, was irgendwie 10, 20 Stunden Spielzeit hat, was man einfach sagt, okay, macht's Open World und dann macht ganz viele Nebenquests, die alle ausgewürfelt wurden und irgendwie prozedural generiert sind. Und dann packen wir da viel Nonsens rein, der einfach nur extra Geld einspielen soll. Ich glaube, dann ist es halt nicht mehr okay für die Leute.
Und das ist jetzt die kontroverse Frage. Liegen dann die Probleme von Service-Games dann eher an Stolperfallen, denen die Devs begegnen auf ihrem Entwicklungsweg, weil sie nicht genau wissen, wie sie es machen sollen, waren vorher Singleplayer-Macher. Oder ist das Geldgier? Also,
es ist, glaube ich, verschiedenste Aspekte kommen da zusammen. Es ist einerseits der durchaus berechtigte Wunsch, gestiegenen Kosten mit gestiegenen Einnahmen zu begehen, was du ja gesagt hast, ja. Weil es ist so, dass Spieleentwicklung immer teurer und komplexer wird, allein technisch. Und es ist auch nicht so einfach, wenn Leute dann sagen, dann sollen sie halt einfach kleinere Spiele machen oder irgendwie da nicht mehr so in dieses Wettrüsten. Erinnert euch noch an die Grafik-Downgrade-Debatte zu Witcher 3. Stellt euch mal vor, das nächste Spiel von CD Projekt kommt raus und sieht nicht merklich besser aus als Cyberpunk. Ho, ho, ho. Oder es hat weniger Umfang als Cyberpunk. Die Welt ist kleiner. Stellt euch mal vor, Cyberpunk 2 hat eine kleinere Welt als Cyberpunk, das Cyberpunk 2 ist Quatsch. Ihr wisst, was ich meine. Das nächste, ihr wisst noch nicht, wie die heißen. Das nächste Witcher, das nächste Cyberpunk. Hat eine kleinere Welt und keinen nennenswerten Grafikfortschritt. Dann würden doch alle sagen, was ihr Schweine, ihr Monster, ihr verarscht die Spieler. Also ist tatsächlich auch von Spielerseite der Druck ein wenig da. Es muss immer mehr reingebuttert werden und dann muss auch mehr rauskommen. Gleichzeitig glaube ich tatsächlich, dass manche Entwickler und manche Publisher eben noch nicht die Formel geknackt haben, wie mache ich es dann cool. Also CD Projekt will das ja bewusst auch nicht. Die haben ja neulich, also wie gesagt, kleine Mikrotransaktionen, deswegen diese Überleitung will ich jetzt nicht als Implikation verstanden wissen. Aber ich fand es sehr gut, was du gesagt hast. Es gibt recht viele Spiele, wo du als Spieler den Eindruck hast, das rechtfertigt die Existenz dieser Online- und Service-Elemente gar nicht. Weil das MMO ist ja zum Beispiel ein klassisches Beispiel für, es ist implizit gerechtfertigt. Natürlich ist es online, der Vorteil ist diese geile Online-Welt. Bei Diablo 4 fragen sich viele aber, warum haben wir jetzt eigentlich nochmal eine Online-Welt? Es gibt so gut wie keine Social-Features. Ich spiele ab und an mit meinen Kumpels. Und weil auch im Chat gerade, das stört doch viele nicht mehr. Doch, mich stört es inzwischen sogar wieder mehr, weil ich würde gern Diablo 4 mehr auf meinem Steam Deck spielen. Aber ich kann es nicht, weil das deutsche Zug-Internet dafür nicht gut genug ist. Und dann denke ich, aber warum jetzt eigentlich nicht genau? Weil ich habe von dieser Online-Shared-World null Vorteil. Warum genau darf ich das jetzt nicht offline spielen? Das heißt, ich glaube, da viele Entwickler haben da noch nicht die geile Idee, wie das, weil guter Service ist ja, und ich weiß, du willst eh noch drüber reden, Helldivers ist gerade ein tolles Beispiel, wo du halt diesen Dungeon Master hast, der wirklich diesen Krieg, der über die Galaxis tobt, live moderiert und immer wieder kommen dann lustige Sachen und der CEO der Firma postet auch so, befeuert es noch online auf Twitter, Leute, es gibt keine blauen Laser, ihr bildet euch das ein, während es im Spiel schon passiert. Dann denkst du, okay, da passiert was, da tut sich was. Da hat ein Entwickler eine coole Idee, wie dieses Service-Element wirklich auch ein andauerndes Narrativ ist. Und recht oft wirkt eher so, okay, wir haben halt im Lehrbuch nachgeschaut, was ist denn Service? Season und Battle Pass, aber eigentlich keine Inhalte. Und dann die neue Season von Suicide Squad ist ja gerade anscheinend ein komplettes Dumpster-Fire einfach. Hm. Und also, ich glaube, es ist so ein bisschen, es gibt so berechtigte Wünsche. Es wird alles teuer. Wie können es wir irgendwie finanzieren? Wisst ihr, aber wir haben nicht wirklich ein gutes Modell. Wir machen es aber trotzdem. Komplexes Thema.
Ich würde es ganz gerne tatsächlich mit einer Frage an Konrad beantworten. Oh. Und zwar, wir sind ja gerade auch in einer sehr kritischen Situation jetzt als Spielentwickler. Und du bist jetzt nun mal der Entwickler hier auf dem Sofa.
Oh, ich bin nützlich.
Du bist
sowieso.
Für irgendwas haben wir dich ja dazu geholt.
Das ist schön.
Nee. Wir sind jetzt mittlerweile bei, muss mal auf meinen schlauen Zettel gucken, 18.500 Entlassungen. Ja. Muss man mal so einmal die Nummer kurz mal so
seit
hören. Sacken lassen. Seit letztem Jahr. Sind es seit letztem Jahr und diesem Jahr 18.500 Entlassungen in der Spielebranche. Und es ist gerade einfach eine sehr, sehr kritisch, gerade auch bei den großen Studios gibt es einfach Massenentlassungen, links und rechts, kleine Studios schließen. Und dann werfe ich einfach nochmal in den Raum, Monopoly Go, 2 Milliarden innerhalb von unter einem halben Jahr. Wenn du das jetzt so als Spieleentwickler hörst, was geht da in dir vor?
Schmerzen. Große Schmerzen. Nee, man kann das nur so sagen. Also ich kriege generell sowieso Probleme, wenn man Spiele als Ganzes immer als Ganzes betrachtet. Denn ich glaube, wir haben so viele unterschiedliche Spielekategorien, dass man die auch unterschiedlich betrachten muss. Also Monopoly Go, ich kenne das. Ich kenne auch die Geschichte, wie viel Geld die gemacht haben. Ich war da auch sehr schockiert. Aus meiner Sicht ist das aber nicht zu vergleichen in irgendeiner Form mit den Spielen, über die wir hier reden und wahrscheinlich auch die Spiele, die unsere Zuschauer lieben und als Spiele ansehen. Und das ist irgendeine kleine Daddle-App. Und das ist eine typische Daddle-App auf dem Handy mit einem typischen Monetarisierungskonzept. Da gibt es ganz viele von. Und es gibt inzwischen auch, deswegen bin ich da vorsichtig mit meiner Wortwahl, es gibt inzwischen auch wirklich hochwertige Mobile-Games, die auch wirklich gut gemacht sind. Aber für die meisten Zocker ist Zocken halt eine Sache, die macht man auf einer Konsole oder auf einem PC, aber nicht auf dem Handy. Und das Ding ist, für die meisten Nicht-Zocker ist das genau andersrum.
Stimmt,
und deswegen ja. Macht man mit dem Spiel so viel Geld, weil es viel mehr Nicht-Zocker als Zocker gibt. Wenn du ein Spiel machen kannst, was deine Oma und deine Tochter gleichzeitig spielen, weil die einfach alle ein Handy haben. Und das kostet die nicht mehr Aufwand, auf so einen Knopf zu drücken und sich freuen, dass dann plötzlich irgendwie was Tolles passiert. Und dann rückt die Figur vollautomatisch auf dem Spielfeld ein paar Felder nach vorne, bleibt dort stehen. Und du musst nichts weiter machen. Es ist quasi super einfach zu lernen, super einfach zu bedienen. Es hat null Anspruch, es hat null Komplexität, null Tiefgang. Dann trifft das keinen von denen, die hier wahrscheinlich zuschauen im Stream, und keinen von uns hier. Aber ganz, ganz viele andere. Und das sind die Mehrheit. Das müssen wir uns halt auch bewusst machen. Klar gibt es viel, viel mehr Zocker jetzt auf der Welt als vor 20 Jahren, wo irgendwie ein Mega Drive und Master System draußen waren. Aber die Mehrheit ist immer noch so, dass für sie Spielen heißt, ich habe irgendwelche kleinen so Apps auf dem Handy. Und damit kann man viel mehr Geld machen. Das ist so. Und dort sind meistens so, man sagt immer so predatory Concepts, also solche Konzepte, wo die Monetarisierung der primäre Auslöser für das Spiel ist im Vordergrund. Das heißt, es gibt sehr, sehr viele Spielmodelle, wo man sagt, wir möchten ein Monetarisierungskonzept machen, was so subtil wie möglich dazu führt, dass die Leute so viel Geld wie möglich ausgeben, weil man möchte ja Geld verdienen. Das ist am Ende, das muss man auch so mal sagen, es gibt ja jetzt nicht hier Gut und Böse, von allen Firmen das Ziel, Geld zu verdienen, zu wachsen und mindestens zu überleben und seinen Mitarbeitern Geld zu bezahlen. Ne? Und man schaut dann halt, wie kriege ich denn das am besten hin? Und da sind dann aber halt der Großteil der Leute, die daran arbeiten, nicht da, um die Welt möglichst schön zu machen oder möglichst detailliert, sondern die sind dann da, um das Monetarisierungskonzept perfekt umzusetzen, um zu schauen, an welchen Stellschrauben muss ich drehen, dass ich nicht zu früh komme mit, willst du nicht 5 Kristalle kaufen? Die sind 7 Edelsteine wert und damit 3 Bananen und die gibt's für 3,57 € im 20er-Pack oder sowas. Sondern all das, was immer so für die meisten wahrscheinlich willkürlich wirkt, das ist extrem genau durchdacht, getestet, das ist mit großen Tabellen durchgerechnet, wie genau man das machen muss, weil es funktioniert.
Ich wollte jetzt auch kein Mobile-Game-Bashing oder so machen, darum ging es mir gar nicht. Ich spiele selber auch gerne Mobile-Games, gerade auch ein sehr großer Fan von Wild Rift.
Wild Rift ist toll, ja.
Und darum ging es mir nicht, sondern wirklich um diese Frage, wir wissen einfach, dass Spieleentwicklung sehr teuer ist, immer teurer geworden ist. Wenn wir auch von so großen, epischen, das, was Maurice gerade gesagt hat, ein CD Projekt Red kann jetzt kein kleineres Cyberpunk auf einmal machen oder ein kleineres Witcher oder so. Es wird komplexer, es wird teurer, man braucht mehr Manpower, man braucht mehr Technik dahinter und so. Es kostet ja auch viel Geld. Und deswegen finde ich es halt auch mal ein bisschen schwierig zu sagen, es liegt jetzt alles irgendwie an der Geldgier und so, weil irgendwo muss es ja auch herkommen. Und das war eigentlich mehr so der Punkt, den ich machen wollte und nicht unbedingt jetzt das Mobile Game, sondern weil ich verbinde Monopoly Go einfach auch mit dem Service-Modell.
Ich meine, man muss, finde ich aber schon sagen, es liegt dann doch aber auch zum Teil an Geldgier, die unserem System zum Teil auch einfach inhärent ist. Weil auch viele von diesen Kündigungen, die jetzt passieren, die passieren ja nicht, weil ein Publisher oder ein Studio kein Geld mehr hat und es läuft so schlecht und kurz vorm Bankrott, sondern es ist oft auch so, wir müssen halt aber das Wachstum weiter behalten und wir haben projiziert, wir haben jetzt 5% Wachstum, die Aktionäre wollen aber 10% Wachstum. Das heißt, wir könnten uns unsere Leute schon alle weiter leisten, aber es ist nicht maximal effizient und der Fairness halber auch da wieder, ne, die Budgets steigen. Du brauchst Investoren, hart gesagt, oft, nicht immer. Wir haben auch gesehen, es gibt auch Firmen, die ohne gut funktionieren, aber das ist, wie unser System ausgelegt ist. Und deswegen gibt es leider durchaus halt Anreize, nicht nur auf, es läuft gut, ne, wir sind erfolgreich, wir haben Cash-Reserven, wir können unsere Leute gut beschäftigen, wir können unsere Leute auch gut behandeln, sondern aber können wir nicht vielleicht noch ein bisschen besser den Kurs haben? Und dann ist auch besser, wenn das Spiel schon dieses Quartal rauskommt. Service Game, wir patchen es später. Das wollen wir ja auch nicht in Abrede stellen. Das ist auch Teil des Problems. Es ist oft nicht der einzige Grund, weil sehr oft ist auch Spielentwicklung auch sehr einfach Shit happens. Ne? Also manchmal ist wirklich, alle wollten das Gute, aber dann hat es halt nicht geklappt, weil Software ist Software und ist unberechenbar zum Teil. Aber es ist schon auch leider ein System, das zumindest Anreize schafft, das nicht immer optimal Mitarbeiter- und kundenfreundlich agiert wird.
Da bin ich bei dir. Shareholders happy machen gehört mit dazu. Es muss nicht mit dazu gehören, aber es gehört halt dazu.
Ja, aber da muss ich auch mal sagen, als Entwickler, der ja selber Shareholder hat, die jetzt bestimmt auch zuschauen.
Oh, jetzt
bin ich gespannt.
Wir winken einmal.
Ja.
Muss ich aber auch sagen,
Satz angefangen zu haben.
Also ja. Im gewissen Maße verstehe ich es, wobei man aber sagen muss, bei uns ist das natürlich anders. Unsere Shareholder sind jetzt keine großen, also wir sind ja nicht börsennotiert, irgendwo großes Unternehmen und haben dann Hunderttausende, die alle Aktien gekauft haben und die müssen happy gemacht werden, sondern das sind einzelne Personen, Investoren, die dahinter stecken und die quasi das finanzieren, dass wir Spiele machen können. Und natürlich ist es wichtig, dass die glücklich sind, weil die geben das Geld. Das musst du dir auch überlegen. Stell dir vor, du sparst dir irgendwie Geld an und verdienst in deinem Leben durch, dadurch, dass du gut gearbeitet hast oder durch was auch immer, für jede Menge Geld und gibst das jemand anders in dem Vertrauen, dass der dir das irgendwann zurückgibt. Idealerweise noch ein bisschen mehr, weil sonst kannst du einfach auf der Bank legen und das liegen lassen. Ne? Das heißt, man muss auch irgendwie verstehen, das sind Leute, die ihr eigenes Geld geben, dafür, dass dann die Firma daraus was macht, was idealerweise mehr zurückwirft, als was es war. In unserem Fall ist es noch ein bisschen besonders, weil bei uns sind die Shareholder selber Zocker, die freuen sich natürlich auch, dass einfach Games bei rauskommen und dass sie danach was daddeln können, wo sie sagen können, guck mal, das ist von uns und so. Und das ist halt nochmal eine besondere Situation. Das sieht natürlich bei größeren Konzernen, wenn man jetzt bei EA oder Ubisoft oder sowas, komplett anders aus, weil dort in den gewissen Ränken dann wahrscheinlich hauptsächlich reine Finanzinteressen sind. Ne? Und ich glaube, das ist auch die Frage, wie die Größe ist dann. Ne?
Aber das ist ein absolut legitimer Punkt, dass das kommt auch natürlich dazu und da bin ich vielleicht auch schuldig, aber da, das will ich eigentlich, die Botschaft will ich nicht verbreiten, dass sehr oft so das grundlegende Interesse, Geld zu verdienen, schon als schlecht bezeichnet wird, weil das ist halt, die Wahrheit ist, man braucht halt Geld, um Spiele zu entwickeln, wir brauchen wiederum Geld, um so eine Show hier zu machen und so, es ist halt immer, irgendwo muss das Geld auch immer herkommen, das ist absolut richtig und entsprechend ist es auch legitim, wenn man Geld verdienen will. Es mutet halt in der Gaming-Branche manchmal echt schon so ein bisschen. Gerade habe ich zum Beispiel wieder gesehen, dass anscheinend Frontier hat jetzt gerade neulich seine Community-Manager wohl rausgeschmissen und kurz darauf neue Stellenanzeigen rausgehauen. Wir suchen Community-Manager, was wohl durchaus gang und gäbe ist, wenn man einfach mal hat jemanden gefeuert, jetzt kann man einen Junior wieder für weniger Gehalt einstellen. Wo halt so irgendwie so, ja, auch da wieder, ne, die Grundinteressen einer Firma sind verständlich, aber was für Auswüchse es halt manchmal hat, ist schon sehr hart so. Ja, also man kann doch vielleicht auch, und ich meine, wir haben ja auch Beispiele, man kann ja auch Good Business machen und ein bisschen menschlich bleiben dabei, Larian zum Beispiel. Und mein Punkt, was ich dabei auch immer noch wichtig finde, das wird dann gerne von Leuten, die sich im Chat smart fühlen, wenn sie die Advocatus Diaboli spielen, als so naiv und realitätsfern ausgelegt. Aber ich glaube, eine der Stärken von der Firma wie Larian ist aber auch, dass du über Jahre Expertise aufgebaut hast und dich von Divinity 1 zu 2 zu Baldur's Gate gearbeitet hat. Wenn du zwischen jedem Spiel die halbe Belegschaft gefeuert hättest, um ein paar Juniors billiger anzustellen, hättest du vielleicht kurzfristig eine bessere Bilanz gehabt, aber langfristig wärst du nicht da, wo du jetzt bist.
Das sagen sie ja von sich selber auch, dass es Teil der Erfolgsformel ist. Da hatte ja der auf der GDC Game Developers Conference der Sven Finke, der Chef von Larian, hatte ja diese große Punkrock-Rede, sage ich mal, die ein bisschen viral gegangen ist.
Bester Mann, ganz ehrlich, ich liebe ihn.
Die so ein Stück viral gegangen ist, wo er halt auch gesagt hat, ihr müsst nicht eure Expertise entlassen. Das ist halt nicht so nachhaltig und schlau vielleicht. Also das war ja eine Rede, die einfach auch rund gegangen ist. Hatten wir auch als News verarbeitet. Also, ja. Aber die sind eh so ein Ausnahmebeispiel. Das ist schon. Aber über die haben wir schon Talk gemacht. Den könnt ihr euch auch
angucken. Ja, wir sollten mal wieder zusammen. Wir sind uns sehr ins Business, im Allgemeinen. Service Games. Paul, moderiere uns zurück auf Kurs.
Wir hatten ja schon zwei sehr erfolgreiche Service Games. Aber aus dem Double-A-Bereich eben. Nämlich aber Power World und Helldivers 2. Und Power World ist echt in 0, nichts auf Platz 2 der meistverkauften Spiele aller Zeiten auf Steam gestiegen. Innerhalb von, ich glaube, 2 Wochen oder sowas waren die ganz nach oben. Nur noch unter PUBG, das mittlerweile auch Free-to-Play ist. Und Helldivers 2 ist jetzt seit ziemlich genau 2 Monaten raus. Mitte Februar kam das. Oder Anfang Mitte Februar. Hat das Social Media im Sturm erobert durch tausende Memes und so weiter. Wird aktuell immer noch von rund 100.000 bis 150.000 Spielenden gleichzeitig täglich gespielt. Und jetzt ist halt die Frage, was machen die denn jetzt im Unterschied anders als AAA-Developer? Lost 2 kann ich jetzt selber eine Menge noch zu sagen. Ich habe da gerade erst ein Video gemacht.
Mach doch direkt hier.
Ich kann dir auf jeden Fall eine etwas globalere Antwort darauf geben. Ich glaube, da hatten wir sogar auch schon drüber gesprochen, gestern kurz. Meine globalere Antwort wäre jetzt einfach, dass AAA-Entwickler sehr große Maschinen sind, die nicht so beweglich sind wie ein AA-Studio, weil das sind immer noch große Firmen, wo viele Leute auch Mitspracherecht haben, wo die Rädchen vielleicht ein bisschen langsamer drehen und wo du auch mit vielen, da viele Shareholders zum Beispiel mit drin stecken, die vielleicht auch ein Mitspracherecht haben und vielleicht auch, um es mal ganz kurz einzuordnen, AA, damit meinen wir irgendwo Firmen oder Studios, die zwischen Indie-Entwickler sind und irgendwo zwischen Blockbuster-Entwicklern, also schon ein ganz gutes Budget dahinter haben und auch ganz gute Manpower, aber insgesamt noch ein bisschen agiler sind. Und das ist ein sehr großer Vorteil in so einem schnelllebigen Markt, wie eben auch wir gerade mit Gaming sind, über Social Media. Trends gehen halt hoch und dann springen die Leute vielleicht drauf an. Und so ein Parable zum Beispiel, das ist jetzt nicht so unfassbarst überraschend, dass das gut funktioniert hat, weil A, haben sie einfach Sachen genommen, von denen man weiß, dass sie funktionieren, die Leuten Spaß machen mit den Survival-Features, mit den Monstern und so mit dabei und haben einen richtig guten sogenannten Elevator-Pitch, also du musst in den Fahrstuhl reingehen und innerhalb von einer Minute oder so, wie die Fahrstuhlfahrt geht, sagen können, was das Tolle am Game ist und da hast du halt Pokémon und Knarren.
Ja.
So, das ist viral gegangen und die Leute hatten halt Interesse dran und da ist dann einfach explodiert und ich denke, was diese AA-Entwickler gut machen, ist halt die Kommunikation zur Community hin. Wir erinnern uns an den Anfang zurück. Ich denke immer, dass Community-Geschehen ein sehr großer, wichtiger Faktor ist bei erfolgreichen...
Der CEO von Helldivers ist so gut. Der ist auf Twitter richtig aktiv. Ich liebe den.
Der Ignorant Pastet. Ja.
Erfolgreiche Spiele heutzutage aus meiner Sicht müssen halt auch mit der Community interagieren. Die Community muss Chancen haben, miteinander auch zu interagieren und einfach schnell irgendwo reinstechen können. Aber wenn ich mich richtig erinnere, hatte Konrad dazu irgendwie auch eine andere Meinung. Da haben wir gestern schon drüber gesprochen. Ich erinnere mich.
Also was diese Kommunikation angeht mit dem mit der Audience, da ist halt jetzt gerade Helder was echt ein Musterbeispiel. Der Johann Peisel auf Twitter und auch der offizielle Helder was 2 Account, die wissen halt genau, was die Fantasy ihres Spiels ist, was sie verkaufen, nämlich Starship Troopers The Game. Völlig überdreht und diese sehr offensichtliche Propagandamaschine, hinter der man ja auch im Spiel steht. Ich meine, das ist relativ offensichtlich, dass die Menschheit da nicht unbedingt die allerbesten sind. Und trotzdem stehst du da als Spieler und sagst, ja, scheißegal, Freiheit und Demokratie und alles, was nicht aus dem Weg geht, da hat er Pech gehabt. Das war halt nicht demokratisch genug. Und das spinnen sie halt außerhalb des Spiels auf Social Media, auf Twitter ganz viel, so gut weiter wie kaum ein anderes Spiel. Also viele andere, ich glaube, Tarkov macht es auch so ein bisschen in die Richtung, es ist ein bisschen das Spiel Universum außerhalb des Spiels erweitern. Elder Wars 2 zieht es aber halt so krass durch mit diesem Propaganda-Ding, dass die Devs so ein bisschen die Position der Propagandamaschinerie einnehmen. Der Überall, die sagen, ach, fliegende Käfer, blaue Laser,
Matt, nee. Glaubt nicht den YouTubern, die euch sagen, das würde im Spiel jetzt schon passieren.
Ja. Genau. Und die Spielenden nehmen dann eben die Position der Helder was ein und sagen so, Leute, da neulich habe ich gesehen, letzte Mission, fliegende Käfer und blauer Laser. Was ist das denn? Krass. Und dann irgendwann kommt dann über Social Media, ja, wir haben jetzt die allerersten Aufnahmen von fliegenden Bugs gemacht. Die gab es auch vorher nicht zu sehen, ganz bestimmt nicht. Und ja, sie sind nun hier, eine ganz neue Bedrohung. Und das ist eben ein Ding, wo du halt konstant Engagement mit deiner Community hast, weil sich andauernd passiert was. Irgendwie, also einmal alle 7 bis 10 Tage passiert irgendwie irgendein neuer Shit in Hell oder was. Dass ich selber halt merke, ich guck einmal täglich, was geht denn gerade los? Entweder im Spiel selber oder im Subreddit oder sowas. Und dadurch hast du halt super viel Engagement mit der Community, die halt immer weiter dranbleiben, immer weiter zocken. Und dass immer neue Sachen entstehen, die Leute kommen immer wieder zurück. Und dann ist es noch eine relativ sanfte Monetarisierung, möchte ich das jetzt mal so nennen. Es gibt einen Battle Pass, die Warbonds heißt er sie. Die kommen einmal im Monat jetzt, kosten 10 Euro. Diese Ingame-Währung kann man sich aber auch relativ easy mit ein bisschen Grind im Spiel verdienen. durch ein paar Missionen kriegst du relativ bald den Wert von 10 Euro in Echtgeld kriegst du raus. Und außerdem hast du sehr, sehr coole Sachen in diesen Warp-Rüsten, neue Waffen, neue Rüstungen und so weiter. Und obwohl das fast, ich möchte nicht ganz Pay-to-Win sagen, weil es ist ein PvE, da ist es immer noch ein bisschen entschärfter. Aber trotzdem ist es, funktioniert einfach wunderbar. Genau. Punkt. Also Elder Scrolls 2 zeigt eigentlich gerade sehr, sehr gut, wie Live-Service halt funktionieren kann, wenn es denn in meinen Augen richtig gemacht wird.
Aber du wolltest noch Leia widersprechen, hat sie ja schon angedeutet, ne?
Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere an unsere Unterhaltung,
ist das so. Naja, also es ist eher der Punkt Doppel-A allgemein bei den Spielen, ne? Mhm. Also ich habe da so ein bisschen Skepsis. Ich finde immer, unterscheidet ja häufiger, dass man einerseits Indie-Games hat, also Spiele, die sind so von kleinen Firmen relativ unabhängig gemacht, geringe Budgets und so weiter. Und dann sagt man, es gibt die AAA-Sachen, das sind die großen Spiele von den großen Studios mit 100 Millionen, 200 Millionen, 500 Millionen Budget in Summe. Und dann in der Mitte Doppel-A-Titel, seit jetzt ein paar Jahren bezeichnet man die so separat. Und da sind dann so zweistellige Millionenbeträge als Entwicklungsbudget. Und ich halte die für höchst riskant. Also was heißt höchst riskant? Also aus Entwicklersicht ist das eine ganz, ganz schwierige Sache. Wir selber wollen ja irgendwann da auch mal hinkommen. Also wir sind aktuell ein Indie-Studio, wir sind relativ klein noch und machen relativ kleine Spiele auch, weil das unser Budget hergibt und wir organisch wachsen wollen. Also wir wollen das so machen wie Larian zum Beispiel. Wir wollen nicht irgendwie jedes Jahr 100 Leute einstellen und wieder 100 entlassen und wieder 100 neue, sondern wir wachsen organisch immer wieder jemand mehr und dann wird das ein Team, was auch zusammengeschweißt ist, was auch von der Produktivität viel, viel, viel besser ist, als wenn ich einfach mal ganz schnell Leute einstelle, die sich alle nicht kennen und erstmal 30 Tage Meetings machen, damit jeder weiß, wer ist. Und das heißt, irgendwann wollen wir auch dahin, Doppel-A-Titel zu machen, wenn wir groß genug gewachsen sind. Aber als Geschäftsführer habe ich davor ehrlich gesagt ein bisschen Schiss, weil bei einem Indie-Titel, wenn du das verbockst, ist das so ein bisschen wie Venture Capital, sagt man. Ne? Das heißt, es wird dir Geld gegeben und es wird in mehrere Projekte investiert. Und wenn eins davon fliegt, trägt das die Kosten der anderen mit, die gefloppt sind. Hm. Und als Indie, der noch nicht groß vernetzt ist, der international nicht bekannt ist, der jetzt keinen riesigen Publisher vielleicht zum Beispiel hat, da ist die Chance, dass du floppst, einfach verdammt groß. Mhm. Denn die meisten Indies, von denen haben alle unsere Zuschauer noch nie in ihrem Leben was gehört, weil die eben nicht erfolgreich waren. Man kennt immer nur die wenigen, die erfolgreich sind. Und das ist nur so die Icing on the Cake, so die Spitze des Eisbergs ganz oben drauf, die erfolgreich sind. Wenn du jetzt aber eine Stufe weiter gehst zu einem Doppel-A-Titel, dann ist dein Budget plötzlich so viel höher. Wenn du da verkackst, dann war's das. Ja. Ne? Weil als AAA hast du immer den Bonus, du hast deine etablierten Marken und wenn du weißt, du machst Far Cry 75, dann wird sich das auch verkaufen. Natürlich ist eine Frage, bringt das genug Umsatz, um die Kosten wieder reinzuspielen und so weiter, aber weil das sind etablierte Marken, die lieben die Leute, ich persönlich muss sagen auch, und wenn man weiß, man macht immer noch einen Titel mehr derselben Sorte, was schon mehrfach funktioniert hat, mit derselben Marke, mit vielleicht sogar demselben Team, dann weiß man, das wird auch beim nächsten Mal funktionieren und dann kann man sich das leisten, da viel Geld in die Hand zu nehmen, weil man die Chance, dass dieses Geld zurückkommt, relativ hoch ist. Als Indie sind die Kosten relativ gering, da kann man quasi auf mehrere Projekte setzen und eins davon wird plötzlich durch die Decke gehen und wird ein Stardew Valley, ein Minecraft oder irgendwas, was alle anderen Projekte mitfinanziert, weil es ein Vielfaches von dem einbringt, was das eigentliche Projekt gekostet hat. Aber in der Mitte ist das verdammt schwierig.
Daher kommt ja auch zum Teil dieser Service-Game-Drang und Wunsch, dass wenn du dann aber, wenn das AA- oder AAA-Spiel dann draußen ist und es ist gut, dann läuft's auch weiter und wir müssen nicht direkt wieder dieses Risiko eingehen. Jetzt wieder bei Null und das, wenn es auch wieder floppt, sind wir auch wieder weg.
Es gibt aber auch dann ein Risiko, was viele unterschätzen und da leider auch ein bisschen blind reingehen. Community Engagement, super. Ne? Aber das, was ich jetzt in den letzten Jahren mit der medialen Begleitung immer wieder beobachtet habe, du hast halt diese Honeymoon-Phase, also die Flitterwochen bei so Service-Games gerade auch. Na, Helldivers ist jetzt gerade immer noch in der absoluten Flitterwochenphase, wo alle alles toll finden und die Entwickler sind die Besten und alles supi. Und dann hast du immer so eine Phase, so ungefähr nach 3 Monaten kommt die. Kannst du so ein bisschen die Uhr nachstellen. Gucken wir dann nochmal, wenn Helldivers da ist, dann kommen die Ersten, die unzufrieden sind. Es gibt keinen Content-Nachschub mehr. Wo bleibt der Content? Wir sind durch. Die ersten Fehler tauchen im Spiel auf. Und auf einmal hast du da dann halt Devs, die die meist verhassten Leute im ganzen Internet sind. So, wie konntet ihr denn das jetzt machen? Und unser Spiel ist nicht mehr toll. Und jetzt gebt uns neuen Content und so. Und darauf sind die meisten nicht vorbereitet. Und dann haben wir halt wieder dieses Problem mit Morddrohungen und so weiter und so fort. Und das ist halt.
Es passiert übrigens gerade bei Helldivers schon ein bisschen.
Ja,
weiß nicht, wie sehr ihr das gesehen habt.
Das habe ich noch nicht mitbekommen, aber dann bestätigt das gerade meine Theorie.
Das ist und was
das
ganz anderes. Es ist alles ganz schlimm. Es ist alles so schrecklich. Den Leuten fällt jetzt auf, dass das Helldivers ja gar nicht unpolitisch ist. Und wir haben es doch so gelobt, wie unpolitisch es ist. Und jetzt, Moment, wie ist das tatsächlich? Ist das eigentlich eine Faschismus-Satire? Das
sind die gleichen Leute, die damals Starship Troopers nicht verstanden
haben. Ja, es ist ganz schlimm. Und auch die Leute, die Warhammer nicht verstehen.
Ja.
Auch auf rein spielmechanischer Ebene kenne ich das sehr gut, weil Diablo 4 war, glaube ich, ein Lehrbeispiel dafür, genau für diesen Zyklus.
Ja, und diesen Zyklus hast du immer. Egal bei welchem Live-Service-Game, mit dem der Content kommt nicht nach und es tauchen die ersten Fehler auf. Und dann ist das genau dieses Umgedrehte von große Euphorie und große Depression und alles ist doof und jetzt sind die Entwickler doof und so, das hast du eigentlich immer. Und dann ist da immer die Frage, das ist eine ganz kritische Phase, kommen sie da wieder raus und wie kommen sie da wieder raus? Und deswegen, ich kann auch die Angst da wirklich verstehen, auch bei dieser, das Ganze so ein bisschen größer zu ziehen aus verschiedenen Ebenen.
Und was halt sehr schwierig ist, ist, dass du so Sachen wie Helldivers oder Palworld, die kannst du halt nicht wissenschaftlich planen.
Mhm.
So, es gibt, was du gesagt hast, gewisse AAA-Erfolge zu einem gewissen Grad kannst du einigermaßen planen. Du kannst durchaus sagen, wir stecken x Zeit, x Geld ins nächste Assassin's Creed und wahrscheinlich können wir ungefähr abschätzen, das wird sich schon rentieren. So, ich vereinfache, auch da können Dinge schief, wie ich sagen, dass es leicht ist, ein gutes Assassin's Creed zu machen, aber ihr versteht, was ich meine. So, da haben wir Erfahrungswerte auch und sowas, aber Helldivers hätte auch floppen können. Es ist nicht so, jetzt rückwirkend würde sagen, ach ja, ist ja offensichtlich warum, aber hätte auch sein können, die Marke ist nicht bekannt und gerade ist auch Palworld rausgekommen davor, was alle gerade spielen. Ich glaube nur, im weitesten Sinne kann man schon sagen, es gibt beim Teil der Spielerschaft, nicht allen, nicht bei den Monopoly Go-Spielern auch, es gibt eine gewisse Frustration mit zu formelhaften Spielen. Also, dass du, wenn du so ein Suicide Squad siehst, denkst du, okay, die haben sich halt alles abgeschrieben, was so Standard-Service-Games hat. Die hatten gar keine geile Idee dafür. Die haben einfach nur, das ist halt, was ein Service-Game macht. Und es gibt einen gewissen Hunger bei einem Teil der Spielerschaft nach Spielen, wo du das Gefühl hast zumindest, da steckt eine coole Idee dahinter. Und Helldivers ist sowas, Palworld ist sowas, obwohl Palworld ja eigentlich auch nur sehr bekannte, etablierte, formularische Elemente nimmt und sie alle zusammenwirft. Mhm. Aber trotzdem kommt am Ende Pokémon mit Knarren raus, was eine lustige Idee ist. Und ich glaube, recht viele Spieler sind so an diesem Punkt, das sind eben, man darf auch die wieder nicht überschätzen, derweil wird immer noch mehr Geld gemacht mit Leuten, die sich ihr 20. FIFA dieses Jahr kaufen und wieder, ne, das ist nicht die ganze Spielerschaft, aber es ist eine Demografie, die existiert, die denkt, boah Leute, jetzt kommt ihr mir mit dem 5. hier Battle Pass oder sowas an. Aber guck mal, bei Helldivers, da habe ich das Gefühl, da ist jemand dabei, der hat auch lustige Ideen. Ja. Der hat auch einen Battle Pass, okay, aber dem gönne ich das sogar, weil ich finde halt hier, der Dungeon Master ist lustig, was der macht und der CEO wirkt cool und irgendwie ist das Spiel hat ein originelles Thema und reißt mich mit oder sowas. Und da ist was zu holen, aber du kannst nicht ganz so leicht sagen, lustige Idee plus Geld und Zeit X ergibt garantiert Helldivers 2.
Ja.
Das funktioniert halt nicht.
Wir müssen so langsam zum Ende kommen. Ich würde jetzt eine Endrunde nochmal schnell machen. Eine Blitzrunde quasi.
Oh, okay.
Meint ihr, Service Games geraten aktuell in die Krise? Wir hatten es ganz am Anfang einmal angesprochen. Du hast schon so angedeutet, dass du es eher so ein bisschen überspitzt formuliert findest, oder lege ich dir da jetzt Worte im Mund, ob Service Games aktuell gerade in die Krise kommen oder sehen wir bald vielleicht noch eine Rückkehr zu wieder anderen Spielemodellen?
Für die Blitzrunde ganz klares Nein, aber wir haben gerade eine sehr gute Phase, um mit anderen Modellen durchzukommen, auch weil so ein Studio wie Larian vorgelegt hat und so, da werden sich auch andere von inspirieren lassen und auch in die Kerbe schlagen und das ist wieder ein eigener Talk für sich, wie sich der Markt gerade wandelt. Können wir auch noch mal irgendwann auspacken. Aber nein, Service Games werden nicht weggehen. Sie sterben nicht. Aber es wandelt sich gerade einiges.
Ich glaube auch, es gibt keine Krise. Ich glaube, nur manche Publisher und Entwickler überschätzen den Markt. Mhm. Ich glaube, sie denken so, es gibt endlos Spieler mit endlos Zeit und die werden all unsere Service-Games jahrelang spielen. Und ich glaube, das ist ein bisschen die Fehlkalkulation, dass halt, nee, leider nicht. Es werden dann nicht alle Leute weiter Suicide Squad spielen, die gehen halt einfach zu Fortnite zurück. Weil das ist das Service-Game, das sie schon haben. Und um da reinzukriegen, musst du echt liefern. Genauso wie niemand LOL oder WoW vom Thron gestoßen hat. Und das ist immer schon so gewesen, das stellen sich, glaube ich, manche Publisher zu leicht vor. Wenn wir das nur auch machen, dann haben wir auch diesen Erfolg. Und das ist, glaube ich, die Fehleinschätzung. Aber das Modell als Ganzes wird weiter massiv Geld scheffeln und auch zum Teil mit echt guten Spielen. Das ist ja nicht alles Schrott, das sind echt gute Spiele, die auch weiter gut Geld machen werden.
Konrad, du hast das letzte Wort.
Ich glaube nicht, dass sie in der Krise sind, aber ich glaube, dass es mehr alternative Konzepte geben wird, weil Maurice hat das schon sehr gut gesagt. Also die Leute haben nicht endlos Zeit. Und wenn ich ein Service-Game spiele und das ein Jahr lang spiele, dann spiele ich nicht 7 andere Service-Games in demselben Jahr zur gleichen Zeit. Das ist so eine Rechnung, die funktioniert rein rechnerisch nicht. Das heißt, die meisten spielen irgendwie ein großes Spiel, an dem sie regelmäßig spielen und dann so ein paar kleine, die sie immer mal zwischendurch spielen. Und ich glaube, gerade für diese Kleinen ist das eine wunderbare Chance, dass die ganzen Großen einfach sich so selbst in die Länge ziehen müssen.
Sehr gut. Vielen Dank. Tschüss. Wir hätten jetzt noch eine Ecke weiter reden können, aber wir müssen jetzt
langsam zum Ende kommen. Ganz gut abgedeckt, finde ich.
Ja. Das war ein ziemlich, ziemlich guter Rundumschlag, würde ich auch sagen. Vielen lieben Dank, dass ihr mit dabei wart.
Ja, gerne. Ja. Danke dir.
Dankeschön.